Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lade euch ein zum stillen Gebet, was euch jetzt bewegt im Hinblick auf diese Predigt, auf den Gottesdienst, dass unsere Herzen geöffnet werden für das, was Gott uns sagen möchte. Amen. Du bist nicht allein. Gott hat uns seinen Geist geschenkt, uns. Er wohnt in dir, füllt dich aus, wenn du ihm Raum lässt. Seit 2000 Jahren bezeugen das Christen in aller Welt, Bekannte und Unbekannte. Für sie alle, für dich und für mich, ist Pfingsten das große Dankfest. Ich bin nicht allein. Gottes Geist wohnt in mir. Vielleicht kannst du dir das auch gar nicht so gut vorstellen. Vielleicht denkst du auch, der Heilige Geist ist nur etwas für ganz besondere Menschen. Und auch wenn du bei jeder Taufe, bei jedem Gottesdienst an diese Wahrheit erinnert wirst, ist das manchmal schwer zu glauben. Und deswegen werde ich auch nicht vom Heiligen Geist reden, sondern vom Geist Gottes. Das Heilig macht das so ein bisschen im Abstand, aber der Geist Gottes ist in mir. Und ich möchte dich auch heute mit diesem Predigttext daran erinnern. Der Geist Gottes, der wirkt im Alltag, in meinem ganz gewöhnlichen Leben. Der Text steht in der Apostelgeschichte. Sollte man vielleicht stattdessen nicht besser sagen, die Geschichte des Geistes Gottes? In ihr wirkt nämlich das Evangelium, das Jesus Christus gepredigt hat, fort. Ich lese aus Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ich will mit euch über drei Punkte nachdenken. Erstens, die Kraft des Geistes Gottes in der Verkündigung. Zweitens, die Kraft des Geistes Gottes im Zusammenleben. Und drittens, die Kraft des Geistes Gottes im persönlichen Leben. Vers 33 heißt es, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Der Geist Gottes ist eine Kraft, die Gott uns geschenkt hat. Nicht kleinlaut, leisetreterisch oder hinter vorgehaltener Hand dürfen wir davon reden, dass Jesus lebt, dass er uns hilft, dass er uns leitet, dass wir mit ihm reden können. Denn das ist ja der Kernpunkt unseres Glaubens. Wir haben es nicht mit einem toten Religionsführer zu tun, sondern mit dem lebendigen Jesus Christus. Und der Geist Gottes ist die Kraft, die uns befähigt, das für uns selbst anzunehmen und mit der wir ausgerüstet werden, das zu leben und weiterzusagen. Du und ich, wir können heute aus dem Gottesdienst gehen und fröhlich unseren Glauben bekennen. Wir vertrauen in guten wie in schlechten Zeiten auf den, den wir Herr nennen können. Er versorgt uns. Er gibt uns alles, was wir jetzt brauchen. Und er führt uns durch den Tod hindurch in sein Haus. Wir dürfen heute mit ihm leben und wir werden in aller Zukunft bei ihm sein. Das können wir in der Kraft des Geistes Gottes in unserem Leben bezeugen und so verkündigen. Ich habe nur ein ganz kleines Beispiel. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, in meinen Briefen und Mails Menschen immer den Segen Gottes zuzusprechen. Da frage ich die nicht erst, sondern ich mache es einfach. Du bist kein kleines Licht, sondern die Kraft Gottes, die füllt dich aus. Und über dir ist dann diese große Gnade, von der hier die Rede ist, die damals in der ersten Gemeinde war. Große Gnade war bei ihnen allen. Gott war ihnen gnädig und hat ihnen alles in seiner Gnade gegeben. Und das wirkt sich natürlich zuerst auch in der Gemeinde aus. Deswegen die Kraft des Geistes Gottes im Zusammenleben. Vers 32, am Anfang hieß es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Jesus hatte ja um die Einheit seiner Nachfolger gebetet. Und das ist ja nicht aber der Normalfall, jedenfalls nicht, wie wir es erleben. Ein Herz und eine Seele zu sein, ist ein Geschenk, das wir durch den Geist Gottes bekommen. Johannes unterstreicht in seinem Brief, aus dem wir vorhin, als wir vorhin die Epistel gehört haben, ich will es nochmal erinnern, wo er schreibt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott hat uns lieb. Wir, du und ich sind ihm wertvoll und sein Geist, der uns ausfüllt, bewirkt, dass wir einander lieben können. Und auch das, jeder weiß es, ist uns Menschen ja nicht einfach gegeben. Wir streiten, wir schmollen, wir setzen unsere kleine oder große Macht ein, um andere Meinungen zum Schweigen zu bringen. Wir tun oft so, als hätten wir die Wahrheit gepachtet. Das gilt für Fragen des Bibelverständnisses ebenso wie für politische Meinungen. Wir brauchen die Kraft des Geistes Gottes, um in Liebe miteinander leben zu können. Und das ist wirklich ganz schön schwer. Ich musste selbst erleben, dass nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ich einen Freund fast verloren hätte. Wir haben dann 3 Jahre lang nicht miteinander geredet, weil wir unterschiedlicher Meinung waren. Und dann habe ich ihn angerufen und wir haben uns ausgesprochen und wir können es wieder miteinander aushalten. Unsere Meinungen haben sich deswegen aber nicht geändert. Und Lukas berichtet dazu nun von der besonderen Situation der Christen in Jerusalem. Nochmal, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Die Gemeinde in Jerusalem hatte ein großes Problem. Sie war sehr schnell gewachsen. Kapitel 2 hören wir von 3000 Leuten, die dazugekommen sind. Sie lebte in einer relativ dicht bevölkerten Stadt, in der es nur wenig Arbeitsmöglichkeiten gegeben haben soll. Die Stadt hatte keinen Hafen, Jerusalem. Die großen Transitstraßen gingen an der Stadt vorbei. Und viele hatten ihre Heimat aufgegeben und waren nach Jerusalem gekommen. Es gab in der Gemeinde nur wenige Besitzende. Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, dass es gute Miteinander, die Liebe, oft bei Fragen über den Umgang mit Besitz endet. Und auch bei Jesus ist das eine der wichtigen Themen seiner Verkündigung. Ich glaube, uns allen fallen dazu Bibelstellen, Geschichten ein, Gleichnis vom reichen Kornbauer, vom ungerechten Verwalter, vom reichen Jüngling, vom reichen Mann und armen Lazarus, wie wir es in der Evangeliumslesung gehört haben. Aber auch die Worte gegen Habgier und Neid. Offensichtlich ist das, was wir uns erarbeitet haben, unser Besitz, immer für den Glaubenden auch eine Herausforderung. Die Gemeinde damals hat das für sich gelöst, denn es heißt ja dann am Schluss, keiner unter ihnen hatte Mangel. Und auch später haben immer wieder Christen in dieser Tradition gehandelt. Elisabeth von Thüringen hat für die Nöte der armen Landsleute ein Herz gehabt. Nikolaus von Zinzendorf hat in Herrnhut und anderswo Häuser für Glaubensflüchtlinge gebaut. Der Theologe und Arzt Albert Schweitzer ließ im Kongo, also in Afrika, ein Krankenhaus bauen mit seinem Geld und mit dem seiner vermögenden Freunde in Europa. Bei ihnen und vielen anderen kamen Wort und Tat zusammen. Das Evangelium ist eben nicht nur das Wort, das dich trifft und durch den Geist Gottes zur erlösenden Wahrheit führt. Das Evangelium wird in Taten der Liebe sichtbar. Wie sieht das in unserer Gemeinde aus? Und ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass so viele Hilmersdorfer da sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Dorf Hilmersdorf ganz anders ist wie in der Stadt Wolkenstein. Entschuldigt, ich habe jetzt mich auf Wolkenstein konzentriert. Aber trotzdem gibt es vielleicht den einen oder anderen Hinweis. Wie können wir eigentlich einander helfen? Wissen wir voneinander? Wir versuchen das ja in Hauskreisen und Gebetsgruppen. Aber ist das nicht viel zu wenig? Ich hatte schon immer mal die Vorstellung, mir eine Liste der Gemeindeglieder vorzunehmen und für sie zu beten. Mir zeigen zu lassen vom Geist Gottes, was sie jetzt brauchen. Ein Besuch, einen persönlichen Gruß, ein Anruf, vielleicht auch materielle Hilfe. Wir könnten das ja auch straßenweise machen. Für über 1000 Gemeindeglieder zu beten, systematisch, nicht zufällig oder nach bestehenden Beziehungen. Ich weiß nicht, ob der Datenschutz das hergibt. Ich weiß es nicht, aber trotzdem kann man ja drüber nachdenken. Und es gibt ja auch viele Gruppen und Kreise, die das versuchen, Christen, die da auf dem Weg sind, in Hospizdiensten, in den christlichen Kindergärten, in Kirche und Diakonie oder in christlichen Kinderheimen. Und die heutige Kollekte, die ist für die Arbeitslosenarbeit bestimmt. Also zum Beispiel auch für die kirchliche Erwerbsloseninitiative in Zschopau, die versucht, Langzeitarbeitslosen wieder eine Perspektive zu geben. Oder auch Ausländern. Es ist klar geworden, das Handeln der ersten Christen in Jerusalem ist nicht unbedingt als Vorbild beschrieben. Also wir müssen jetzt nicht alle unsere Grundstücke verkaufen und das dem Kirchenvorstand das Geld übergeben. Aber es wirkt doch als Urbild einer Gemeinschaft der Gläubigen, die nach Gottes Wort leben. Hier wird keine gesetzliche Regelung formuliert, aber Taten der Liebe können ja nur freiwillig sein, niemals erzwungen. Liebe kann nur eine innere, vom Geist Gottes geprägte Haltung sein. Und mit ihr begegne ich meinen Mitmenschen in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, auf Arbeit, im politischen Wettbewerb, ja eigentlich überall. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, die Kraft des Geistes Gottes im persönlichen Leben. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wer sich Gott anvertraut, der hört nicht nur allgemeine Richtigkeiten, sondern Gott spricht mit ihm direkt. Und so ist es Josef Barnabas gegangen. Weil er auswärts auf Zypern lebte, ein kleines Stück Land in Jerusalem gekauft. Dort wollte er, als guter Jude, lebend oder tot sein, wenn der Messias wiederkommt. Viele Juden glaubten, dass das nötig sei, um bei der großen Heimholung dabei zu sein. Nun hatte er in Jesus aber den Messias erkannt, wusste um seine Erlösung, die für ihn durch den Tod am Kreuz geschehen war. Und nun konnte er dieses kleine Stück Land in aller Freiheit eines Glaubenden verkaufen und dazu beitragen, dass es jedem in der Gemeinde gut geht. Ich habe mich gefragt, was mein Stück Land ist, an das ich gebunden bin. Damit keine falschen Gedanken aufkommen, sicher nicht die 170 Quadratmeter am Markt von Wolkenstein, wo das Verkaufsschild draußen hängt. Aber ich bitte Gott, dass er mir das durch seinen Geist zeigt. Vielleicht ist ja ein Anfang bei unserem Einkommen gegeben. Im Alten Testament wird ja aufgefordert, der Gläubige den Zehnten zu geben. Für die Gemeinde, für die Notleidenden. Wir machen es das ja auch manchmal. Und wir machen das auch. Und wenn wir jetzt im Juli eine Rentenerhöhung bekommen, müssen wir auch den Zehnten erhöhen, weil prozentual erhebt sich das. Nur mal so als kleines Beispiel. Und ich lade dich auch zur kritischen Selbstbefragung ein. Schenke ich dem Wort Gottes mein Ohr? Bin ich bereit, auch unbequeme Ansagen zu hören? Und bin ich bereit, mein Leben ganz der Liebe zu widmen? Wenn wir als Christen in Gerechtigkeit und Liebe vor Gott zusammenleben und der Kraft seines Geistes Raum geben, dann wird es wahr, was Jesus vorausgesagt hat. Wer euch hört, der hört mich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.